Debatte zu dritt, ein Podcast von Tim Gulliman. Ist die Schweiz noch konkurrenzfähig? Das ist das Thema unseres heutigen Podcasts, zu dem ich zum einen Regula Ritz begrüße. Regula, du warst langjährige Präsidentin der Grünen Partei. Du warst sozusagen auch das Gesicht eures Riesenerfolgs. Wenn Erdrutsche siegen können, könnte man sagen, das war ein Erdrutschsieg bei den Nationalratswahlen 2019. Und du bist jetzt nicht mehr im Nationalrat, du wirst Präsidentin der Entwicklungsorganisation Helvetas. Erik Guier, dich kennt man natürlich landesweit als Chefredaktor der NZZ. Damit haben wir von der Politik und den Medien zwei führende Persönlichkeiten aus der Schweiz bei dieser Diskussion. Ist die Schweiz noch konkurrenzfähig? Ich stelle die Frage, weil ich feststelle, dass viele Dinge, Projekte sind in der Schweiz blockiert. Und die Frage ist, wie könnte man diese Konkordanz wiederherstellen? Professor Neidhardt hat mal gesagt, dieses Land ist zur Konkordanz verdammt, denn es geht nicht darum, dass eine andere Möglichkeit da wäre. Regula, kannst du mir nachfühlen, wenn ich sage, dieses Land ist blockiert in den wichtigen Bereichen, wo dringende Reformen anstehen, sei es Europa, sei es Alter, sei es Umwelt, oder findest du, eigentlich geht es uns ganz gut?
Ja, es ist immer eine Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und natürlich haben wir immer wieder Projekte, die blockiert sind. Das ist nicht neu, das gab es früher. Ich weiß noch, als ich neu in den Nationalrat gewählt wurde, 2012 meine ersten großen Kämpfe dort hatte. Dann hat Lucrezia Meyer-Schatz, die Mitte-Nationalrätin, die dort war, gesagt, so schlimm wie in dieser Legislatur war es noch nie mit dem Absturz von Projekten. Also gerade Gesundheits- und Sozialreformen haben es schwer, wenn man sich da nicht einigen kann. Und insofern denke ich, ein Teil dieser heutigen Blockaden sind ein bisschen Normalität und vielleicht auch ein bisschen so wie Folgekosten unseres Systems, das ja eine sehr starke Integrationsmaschine ist von Regionen, Sprachen, politischen Strömungen und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch heute eine Zeit der großen, auch globalen Krisen, die sich überlagern. Und da muss man offen und klar zeigen, das System, das wir haben, diese Konkordanz, auch die direkte Demokratie, ist natürlich nicht auf schnelle Entscheidungen in Krisen angelegt. Wir können uns aber auch hier bewegen, das haben wir in der Covid-Krise gesehen. Da war es möglich, innerhalb einer einzigen Session in beiden Kammern des Parlaments Gesetze anzupassen, sogar wiederholt anzupassen. Also wir können schon beschleunigen, wenn es sein muss. Aber die Frage ist, sind die politischen Parteien bereit, Kompromisse einzugehen? Und da ist im Moment wahrscheinlich, wäre schon mehr möglich als heute.
Also du hast meine Behauptung, die Konkordanzmaschine Schweiz stottert.
Sie stottert. Widerlegt. Zum Teil, aber ich glaube, die größte Herausforderung ist, wie können wir in Zeiten, wo es sehr rasche Antworten braucht auf große globalen Krisen, wie können wir da schneller werden? Und da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, was man tun kann. Aber insgesamt finde ich es im Vergleich auch zu anderen europäischen Ländern immer noch ein sehr integratives System, das auch Minderheiten eine starke Rolle gibt. Aber für große Krisen, da haben wir ein Problem.
Erik, teilst du das, dass wir ein Problem haben, oder teilst du das, dass wir eigentlich sehr gut dastehen im Vergleich zum Ausland?
Für große Krisen und große Umbrüche, da haben wir immer ein Problem. Ich erinnere mich an den Mauerfall, als der Bundesrat durch einen Sprecher erklären ließ, am 10. November 1989, der Bundesrat könne nicht zu allem eine Meinung haben. Also wir sind von Natur aus sicherlich kein System, das extrem schnell reagiert. Das finde ich aber insgesamt eher positiv, weil man dann auch viele Fehler nicht macht. Insofern würde ich sagen, das, was du beschreibst, ist einerseits Normalfall. Andererseits sehen wir natürlich an einigen großen Themen, dass es eine Blockade gibt, nämlich gerade Europa und AHV, Alterssicherung. Das Problem dort ist, dass es allerdings aus ganz unterschiedlichen Gründen zu einer Blockade kommt. Und dass man also nicht irgendwie den Zauberstab und Zaubertrank haben wird, mit dem man diese Blockade auflöst. weil es so unterschiedlich ist. Bei der AHV und der Alterssicherung, da wären die Parteien am Schluss schon in der Lage, irgendetwas zu finden, mit dem sie leben können. Aber dann muss es an der Urne bestehen und da haben die Babyboomer eine gewisse Verhinderungsmacht. Also hier ist es das Volk, das Nein sagt. Und bei der Europafrage und beim Rahmenabkommen, ja, da waren es die Profilierungsbemühungen, vor allen Dingen der SP und der SVP, die das Abkommen zum Absturz gebracht haben. Also es ist etwas ganz anderes. Deswegen sehe ich nicht, dass wir aus diesen Blockaden, die es tatsächlich gibt, so einfach herausfinden werden. Also wir können nicht sagen, jetzt müssen wir das machen und dann ist das alles, die ganzen Blockaden aufgelöst, sondern es ist ein vielschichtiges Problem, aber auch das kennen wir ja in der Schweiz.
Aber man kann doch feststellen, dass sowohl bezüglich der politischen Haltung in der Bevölkerung als auch im politischen System wir in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern, das lässt sich nachweisen, eine der höchsten, wenn nicht überhaupt die höchste Polarisierung in Europa haben. Das heißt, die Distanz der Position zwischen rechts und links ist größer. Und das war nicht immer so. In den 70er Jahren waren ungefähr 80% der Vorlagen, die vors Volk gekommen sind, von allen Bundesratsparteien getragen. Heute sind es noch ungefähr 20%. Das heißt, es wird immer schwieriger, diesen Konsens, den wir brauchen, um zu entscheiden, herzustellen.
Ja, aber was dem einen die Polarisierung ist, ist dem anderen eine lebhafte Demokratie. Weil Polarisierung heißt natürlich auch, wir haben auf der einen Seite eine SVP, die zum Teil sehr deutlich abweichende Meinungen hat vom Rest mit rechts bis zum Teil nach links hinein. Das führt zu der Polarisierung, aber da kann ich als Gegenbeispiel Deutschland anführen und die Bundestagswahl 2013, als sich alle Parteien, die im Bundestag vertreten waren, in den großen Fragen komplett einig waren. Und das war der Anfang vom Aufstieg der AfD. Also zu wenig Polarisierung in den Parlamenten führt dann dazu, dass sich abweichende Meinungen eben ein neues Sprachrohr suchen. Und ich glaube, da sind wir in der Schweiz, zum Beispiel jetzt, wenn ich nur den Vergleich mit Deutschland mache, dem deutschen System überlegen, weil wir sehr viel mehr die ganze Bandbreite der Stimmungen in der Bevölkerung abbilden im Parlament. Also so schlimm ist es mit der Polarisierung dann nicht.
Aber diese Abbildung erfolgt ja vor allem über die Abstimmungen in der Schweiz. Das heißt, es besteht bei uns immer die Möglichkeit, über die Abstimmungen die Breite der Meinungen der Bevölkerung so abzuholen, dass eigentlich alle finden am Schluss, wir haben da mitbestimmt. Dieses Sich-Abmelden in einem Unten-Oben-Konflikt wie in Deutschland kennen wir in der Schweiz nicht, nicht die gleiche Politikverdrossenheit, oder?
Also gut, wenn man schaut, wie viele Leute noch zur Abstimmung gehen, könnte man sagen, es beteiligen sich nicht wahnsinnig viele Menschen wirklich direkt an dieser direkten Demokratie. Also das könnte man als Krise anschauen, mache ich aber nicht. Ich finde, eigentlich haben wir keine institutionelle Krise der Politik, aus meiner Sicht. Es ist eher die Frage, zum Teil sind es handwerkliche Fehler, die zum Absturz jetzt von wichtigen Vorlagen geführt haben, zum Beispiel das CO2-Gesetz, das wir im Parlament, da möchte ich Eric Huier auch recht geben, eigentlich in einem Konsens zusammengezimmert haben. Es waren nicht alle glücklich darüber, aber so ist es mit den Kompromissen. Das haben wir zur Abstimmung gebracht. Da waren wirklich alle dafür, von der offiziellen FDP-Spitze bis zu der Grünspitze, trotz Kritik auch aus der Klimastreikbewegung. Aber das ist dann vor allem auch an einer enormen Mobilisierung zu einem anderen Geschäft, nämlich den Agrarinitiativen, gescheitert. Und das war jetzt aus meiner Sicht ein handwerklicher Fehler. Also wenn der Bauernverbandspräsident sagt, wenn ihr das CO2-Gesetz an einem anderen Termin bringt, dann helfen wir voll mit, dann würde ich dieses Angebot annehmen. Und das hat der Bundesrat nicht gemacht. Also und auch sonst, ich denke zum Beispiel die Altersreform 2020, Thematik. Das war ja der Versuch, die Säule 1, die AHV, mit der Altersreform Säule 2, der Pensionskassengesetzgebung zu verknüpfen und damit auch die Ungleichheiten, zum Beispiel der Absicherung der Frauen in der Alterssicherung, aufzufangen. Das ist gescheitert, weil die FDP nicht mehr gemacht
und
hat.
Und wegen der Linken in der Romandie.
Einzelne Linke in der Romandie, die wir versucht haben, zu überzeugen davon, wir haben diese Chance und dann lange keine mehr. Ja, so ist das mit der direkten Demokratie. Und es ist interessant, ich habe viele Besuche gehabt und immer noch von Grünen aus anderen europäischen Ländern, die hierher kommen und wissen wollen, wie funktioniert das eigentlich mit euren Abstimmungen. Das ist ja wahnsinnig, alle 3 Monate eine Weichenstellung über große, wichtige Reformen. Wie könnt ihr die Menschen informieren? Wie könnt ihr überhaupt die Kampagnen finanzieren? Und da sehen sie schnell, dass das schon auch problematische Seiten hat, zum Beispiel die Ungleichheit der Kampagnenfinanzierungsmöglichkeiten. Also Herr Blocher hat dann immer noch 1 Million in der Schatulle und wir haben das nicht. Und insofern denke ich, es gibt sicher Reformbedarf in einzelnen Bereichen, zum Beispiel bei der Transparenz. Aber das System jetzt für die Schweiz an sich kann funktionieren. Aber es muss natürlich auch sich auf Veränderungen einstellen, zum Beispiel im Bundesrat. Also dort ist für mich klar, ein Bundesrat heute muss die Kräfte, die politischen Kräfte abbilden und da fehlt ganz klar ein Teil, eine Farbe drin und das sind die Grünen. Und wenn das wirklich diese Integrationsmaschine sein will, muss sie in Zukunft diese Stimme auch berücksichtigen.
Finde ich ja super. Da sitzen ja jetzt ein Sozialdemokrat und eine Grüne zusammen. Einigt euch, welchen Sitz die SP abgibt und ob dann die Grünen oder die Grünliberalen einen bekommen. Das ist eine Diskussion, die doch mal das Lager zuerst führen soll. Aber ich glaube, das führt ein bisschen zunächst mal weg von unserem Thema. Ich habe dir widersprochen beim Thema Polarisierung, aber du hast natürlich schon einen Punkt. Also im Rahmen des Schweizer Systems ist das weiter auseinandergegangen. Ich glaube allerdings, das ist ein strukturelles Problem, weil die Parteien werden incentiviert, polarisierendere Positionen einzunehmen, einfach um Anhänger zu finden. In der Vergangenheit hatten die Wähler und Wählerinnen in der Regel eine feste Parteipräferenz. Sie waren in großen gesellschaftlichen Organisationen wie Gewerkschaften und Kirchen und waren durch das in ihren Ansichten einigermaßen festgelegt. Das nimmt natürlich markant ab. Es gibt sehr viel volatilere Stimmungen und das führt dann dazu, dass natürlich die Parteien versuchen, mit, man kann jetzt sagen, klaren Aussagen, man kann es auch negativ Krawall nennen, entsprechend auf sich aufmerksam zu machen. Und diesem Problem werden wir auf gar keinen Fall mehr entkommen, weil wir werden keine homogenere Gesellschaft mehr haben, eher das Gegenteil in den nächsten Jahren.
Ich glaube, es gibt einen Punkt, wo ich zuerst dich, Regula, kurz nach meiner Meinung korrigieren möchte, wenn du sagst, die Beteiligung an Abstimmungen ist nicht sehr hoch. Die war über die allerletzten Jahre konstant zwischen 45, nie mehr als 50, selten mehr als 50%. Aber wenn man Umfragen macht, wer oder wie viele der Bevölkerung, der Stimmbevölkerung, haben teilgenommen an einer der letzten 4 Abstimmungen, das heißt einmal pro Jahr, dann kommt man in hohe Prozentsätze rein. Das heißt, es gibt eine Partizipation in der Schweiz, in der Politik, die sehr hoch ist und die sich auch äußert in einem hohen Informationsstand über die abgestimmten Gegenstände. Also ich bin da gar nicht pessimistisch, dass sich da etwas verändert hat. Im Gegenteil, es hat sich verbessert. Tendenziell hat die Wahlbeteiligung, die Stimmbeteiligung wieder etwas zugenommen. Und zum anderen zu sagen, ja, es ist jetzt leider so, wir haben diese strukturelle Entwicklung, die dazu führt, dass die Parteien sich profilieren wollen. Da kommt eine neue mediale Situation hinzu, da kommt die strukturell, was du gesagt hast, die Auflösung der kollektiven Identitäten über Kirche, Gewerkschaften oder andere Identitäten. Das hat sich eingeebnet und folglich ist es volatiler, genauso wie im Ausland. Aber trotzdem die Frage, man hat doch jetzt in der Schweiz eine Situation, wo der Nationalrat, sagen wir mal so, Mitte links eine Mehrheit haben kann. Ein Ständerat, der eigentlich geteilt ist, aber mit einer sehr starken Mitte, Mitte auch als Name der Partei, die aber keine Strategien festlegt, mit wem sie will, sondern von Fall zu Fall entscheidet. Und ein Bundesrat, der eher Mitte rechts ist und in dieser Situation gegenüber der Bevölkerung, gegenüber der Politik eigentlich die Führungsverantwortung nicht wahrnimmt, indem er nicht sagt, wo es lang geht. Er kann nur sagen, was nicht geht. Beispiel Europa, Rahmenabkommen, aber er sagt seit mehr als einem Jahr nicht klar, was er will. Und in dieser Situation zu fragen, wie kommt man da raus? Also eine Möglichkeit wäre, und da widerspreche ich dir, Erik, dass das unmöglich wäre, dass die politischen Eliten eine verantwortungsethische Position im Interesse der Gesamtheit stärker betonen könnten als die Partikularinteressen ihrer Position, um sich zu profilieren. Und jetzt mal eine provokative Frage an die NZZ. Wenn du sagst, die Parteien machen das nicht, ja, diese verantwortungsethische nationale Position könnte man doch keiner anderen Zeitung besser zuschreiben als einer liberalen Zeitung wie die NZZ mit dieser, nationalen Tradition über die letzten 200 Jahre. Tut dir aber nicht. Meine Behauptung.
Das ist jetzt deine Behauptung. Dem würde ich doch deutlich widersprechen, wenn man also sieht, wie wir uns bei Corona verhalten haben.
Stimmt.
Da haben wir, glaube ich, eine sehr konstruktive Haltung eingenommen. Einerseits zu sagen, natürlich, es braucht die Maßnahmen und Distanz ist richtig und wir haben das alles mitgetragen. Wir haben aber auf der anderen Seite auch gesagt, wir wollen keinen solchen Sozialismus. Wir wollen also nicht, dass aus dieser Gesundheitskrise eine große finanzielle und wirtschaftliche Krise der Schweiz wird. Und ich glaube, da hat ja dann auch der Bundesrat und das Parlament eigentlich am Schluss einen Mittelweg gewählt. Wenn wir jetzt mal angucken, was die Einschränkungen angeht, für die Freiheitseinschränkungen, die wirtschaftlichen Einschränkungen auf der einen Seite und im Vergleich dazu die Todesfallzahlen auf der anderen Seite, haben wir deutlich besser abgeschnitten als Deutschland.
Wirtschaftlich, nicht mit den Toten.
Aber da haben wir ungefähr gleich abgeschnitten.
Ja, aber die sind entscheidend.
Da sind wir ungefähr, eben.
Ja, ja.
Wir haben dasselbe Ausmaß an Leid erfahren, aber zu deutlich geringeren finanziellen und wirtschaftlichen Kosten.
Okay.
Das würde ich sagen, ist ein Erfolg.
Man kann aber umgekehrt auch sagen, wenn es um 10, 11, 1000 Toten. Wäre man da nicht im nationalen Interesse bereit gewesen, höhere Einschränkungen zu propagieren, zu unterstützen und durchzuziehen, um dieses Leid zu reduzieren?
Es hätte ja eben nicht funktioniert. In Deutschland hat es ja viel, viel mehr Einschränkungen gegeben. Was ich immer wieder erlebe im Bekannten- und Freundeskreis, was am meisten auf Ablehnung stieß, die Lahmlegung des Schulsystems. Und das haben wir alles nicht gemacht und sind dann am Schluss, was die gesundheitlichen Folgen anlangt, ungefähr gleich herausgekommen wie die Deutschen. Da muss ich sagen, hat sich das System Schweiz in dem Punkt bewährt. Und da waren wir sehr konstruktiv. Das war ja der Ausgangspunkt deiner Frage, indem wir die radikalen Freiheitsstreichler und Maßnahmengegner ebenso seltsam gefunden haben, wie diejenigen, die glaubten, man könne alles lösen, indem man den staatlichen Geldhahn ohne jede Schranken aufmacht.
Regula, hat die Konkordanz und damit das politische System der Schweiz in der Corona-Krise nach deiner Ansicht funktioniert?
Ja, ich finde, dort hat sie eigentlich sogar sehr gut funktioniert. Es war ein großes Ringen um die richtige Lösung in einem Moment des Blindfluges, weil niemand genau wusste, wohin diese Krise führen wird. Und wir wurden ja auch als Grüne, als größte Oppositionspartei sozusagen im Lande, nicht Bundesratspartei, auch von den Medien kritisiert dafür, dass wir da nicht viel stärker auftreten und den Bundesrat in die Pfanne hauen und sagen, geht gar nicht. Und wir haben ganz bewusst eine konstruktive Rolle eingenommen. Ich glaube, es hängt halt manchmal auch von Personen ab, die solche Prozesse, solche Momente auch mitgestalten können. Und es war uns wirklich wichtig, dass es Sicherheit gibt für die Bevölkerung, dass sie auf Unterstützung zählen können bei ihren gesundheitlichen Problemen. Wir haben dann sehr stark auch dafür gekämpft, dass die Unternehmen unterstützt werden, also Stichwort Seuchensozialismus von Ihnen. Herr Kuh, ich glaube, es war sehr wichtig, dass wir dort uns unglaublich engagiert haben, dass diese auch Kleinbetriebe, die Selbstständigen in dieser Phase, wo sie gezwungen wurden, auf Einkommen zu verzichten, dass man ihnen auch gesagt hat, aber dann helfen wir euch auch, diese Durststrecke zu überwinden. Wir haben mit sehr vielen Ökonomen und Ökonomen gesprochen und die haben alle ganz klar gesagt, das ist die einzige Möglichkeit, weil wir auch wissen, gerade als Grüne, dass wenn diese Covid-Pandemie überwunden ist, dann kommen gleich die nächsten großen Krisen und Herausforderungen auf uns zu, die Wirtschaft umzubauen in eine Zeit, in der wir auf fossile Energie verzichten können, ist ja auch jetzt ein sicherheitsrelevantes Thema für alle offensichtlich. Und deshalb war es uns ganz wichtig, die Gesellschaft und die Wirtschaft zu stabilisieren. Und ich bin wirklich immer noch sehr stolz darauf, dass wir da mit der Zeit auch die bürgerlichen Parteien da mitnehmen konnten und das gemeinsam gemacht haben. Also hat gut funktioniert. Und ich glaube, wenn die Krise so akut ist, dass man handeln muss, dann reißen sich alle zusammen. Und wir konnten sogar mit diesem hochkomplexen Mechanismus der Politik, du hast es vorhin gesagt, Tim, die beiden Kammern und der Bundesrat, da haben wir eine unglaubliche Dynamik hingebracht. Und ich kann mich noch erinnern an diese Sitzungen. Bis nachts um 10 haben wir gerungen um diese Härtefallregelungen und so weiter. Morgens um 6 waren wir schon wieder dran. War völlig klar, das geht. Und insofern finde ich, ja, es braucht einfach verantwortungsvolle Menschen in allen Parteien, die dieses Spiel der Kräfte gut spielen. Und da ist es durchaus noch viel Luft nach oben. Und es braucht aber auch institutionelle Änderungen und es braucht Änderungen in den Institutionen, eben dass es breiter abgestützt ist, dass wir mehr Transparenz schaffen, dass die Vertrauensbasis erhalten bleibt.
Du sprichst von institutionellen Änderungen. Siehst du Reformen in den Institutionen, die diesem Konsens, den wir brauchen, besser unterstützen können?
Also ich denke eben zum Beispiel, die verschiedenen politischen Kräfte stärker einzubinden. Erik Uy hat es vorhin gesagt, die Gesellschaft, die transferiert sich, die wird vielfältiger. Sie, auch alte Wertekonsense brechen auf, zum Teil, weil sich die Lebenslagen verändern, zum Teil auch, weil es über die Medien, über die Social Media auch eine starke Polarisierung gibt, auch ein Auseinanderdriften ein bisschen des Konsenses, der Aufklärung, wissensbasierte Entscheidungen, kritische Auseinandersetzungen auch mit Behauptungen von Parteien und so weiter. Das geht ja alles ein bisschen jetzt, das differenziert sich sehr stark aus und in diesem Moment, denke ich, ist es wichtig, dass wir in unserem hochkomplexen politischen System die Kräfte besser einbinden, die verschiedenen. Das Parteiensystem hat sich stark ausdifferenziert. Also das heißt zum Beispiel für mich eine Reform, 9 Bundesräte, Bundesrätinnen, wäre sicher kein Luxus in einer Zeit, in der sich Krisen überlagern und auch wichtige Brüche moderiert werden müssen. Und je mehr Menschen wir da einbinden können, desto mehr Vertrauen können wir bei der Bevölkerung schaffen.
Erik, bist du für 9 Bundesräte?
Ich glaube nicht, dass das irgendetwas Zentrales ändert. Das sind einfach 2 Personen mehr. Das ändert an den gesellschaftlichen Frontlinien nichts. Also gerade, und dann ist es ja auch immer natürlich eine Frage der Verteilung. Und da gehe ich jede Wette ein, dass wir am Schluss eine Blockademehrheit haben, die dafür sorgt, dass wir den Status quo verlängern. Darum will ich jetzt mal eine so ein bisschen halb rabenschwarze These wagen. Es wird sich gar nichts ändern am politischen System, sondern wir werden so weitermachen und wir werden dort, wo es dann wirklich negative Auswirkungen hat, sobald es diese negativen Auswirkungen, sobald die so deutlich sichtbar sind für das ganze Volk, dass sie sagen, ja, jetzt müssen wir was tun, wie es in den 90er Jahren der Fall war, nachdem der EWR Bach abgegangen war, dann wird sich etwas bewegen. Also zum Beispiel in der Europapolitik. Ich glaube nicht, dass wir, jetzt heißt, dass sich da in nächster Zeit etwas ändert. Da heißt es jetzt, ja, wir brauchen jetzt einen Plan und der Bundesrat muss einen Plan machen. Der kann viele Pläne machen, das ändert an der Grundkonstellation nichts, dass SVP und SP dort eine ablehnende Mehrheit einnehmen. Deswegen werden wir so weiterwursteln und dann wird sich zeigen müssen, ob die Nachteile, die wir als Schweiz dann in Kauf nehmen müssen, ob die so groß sind, dass eine Mehrheit der Bevölkerung sagt, ja, jetzt hoppt der Basse.
Das heißt, es bleibt blockiert, bis es richtig wehtut.
Also wenn man historisch schaut, war das natürlich oft so, dass die Schweiz nur mit Druck oder mit nettem Zureden von außen überhaupt etwas geändert hat. Ich habe eine Wirtschaftsgeschichte gemacht und habe zum Beispiel die ganzen sozialpartnerschaftlichen Beziehungen angeschaut, auch die Frage Lohngleichheit von Frauen. Es wurde erst ein Thema, als die Schweiz für die Internationale Arbeitsorganisation Formulare ausfüllen musste und sagen musste, prüfen wir hier, ob Frauen und Männer die gleichen Löhne haben. Da hat man festgestellt, das war hier noch nie ein Thema. Auch die Geschichte mit dem Frauenstimmrecht, Stimm- und Wahlrecht, war ja auch mit dem Europarat und der Europäischen Menschenrechtskonvention verbunden. Die ganze Frage Bankgeheimnis, war nicht die USA, die Schweiz da auf dem Pfad der Transparenz geholt haben. Also es ist tatsächlich so, dass große Reformen sehr oft von außen unterstützt werden und deshalb bin ich froh, dass jetzt in vielen ökologischen und auch sozialen Fragen die Europäische Union wirklich in einem großen Reformlauf ist. Also wenn ich sehe, was in der EU im Moment definiert wird im Hinblick auf Klimaschutz, Fit for 55 zum Beispiel oder ganze Handelsregulierungen, da ist jetzt wirklich eine Fortschrittsagenda auf dem Tisch, die zum Teil jetzt auch umgesetzt wird, bis und mit dem Rat, der entscheidet. Und also wenn wir jetzt nach diesem Schock des Ukraine-Krieges, denke ich, das ist schon ein Changemaker, jetzt auch näher hinschauen, was eigentlich in unseren Nachbarländern passiert, habe ich eine nicht ganz eine so rabenschwarze Analyse, wie sie mein Gesprächskollege hier hat, sondern ich denke, dieser Schock des Abbruchs des Insta und der Schock dieses Krieges werden dazu führen, dass sich die schweizerische Gesellschaft, die Politik stärker öffnet.
Das glaube ich nicht, im Gegenteil. Ich vermute eher, dass je mehr die EU solche Reformen macht, wie sie sie beschreiben, wenn sie sie denn wirklich macht, das ist ja noch offen. Und um Fit for 55 wird ja im Moment sehr intensiv gerungen. Aber gehen wir mal davon aus, dass es so ist, wie Sie das beschreiben. Dann glaube ich, dass die Gegenbewegung in der Schweiz umso größer ist, zu sagen, also mit der EU wollen wir eher weniger zu tun haben. Also ich glaube, gerade was das Europa-Dossier anlangt, je mehr sich die EU zu einem Club der Aktivisten mausert, umso schwieriger wird es für die Schweiz. Und am Schluss sind dann wirklich für die Schweiz werden die wirtschaftlichen Auswirkungen der gegenwärtigen Blockade in den Beziehungen, die werden dann den Ausschlag geben. Wenn wir das spüren im Portemonnaie als Schweizer, wird sich etwas ändern. Sonst bleibt es einfach so, wie es ist. Und dann gibt es eine graduelle Verschlechterung. Und dann muss man erst mal sehen, ob die graduellen Verschlechterungen so sind, dass eine Bevölkerungsmehrheit sagt, die wollen wir nicht mehr tolerieren.
Es ist ja beides. Auf der einen Seite ist das Projekt Europa, wird progressiver, sozialer und arbeitnehmerfreundlicher. Diesen Widerstand lässt sich damit aufweichen gegenüber einer irgendwie geordneten vertraglichen Neuordnung unserer Beziehung mit der Europäischen Union. Ich glaube, da kann man nur hoffen, dass diese Einsicht kommt, dass die Gefahr ist einfach, dass die Einsicht sehr spät kommt. Und es ist ein bisschen so, dass, wie wenn man an verschiedenen Stellen im Körper den Schmerz spürt, aber überall an verschiedenen Stellen ist er nicht so stark, dass man unbedingt zum Arzt geht und irgendwann wird er stärker. Das betrifft die Forschung, das betrifft die Bildung, das betrifft die gegenseitige Anerkennung von Marktzutrittsregeln, die immer schwieriger werden für den schweizerischen Export. Da gibt es eine Abwanderung von Unternehmen ins Ausland. Das ist alles langsam sehr ungemütlich. Nur der explizite Druck kommt eben nicht von außen. Der explizite Druck kam in der Frage der Beteiligung an den Sanktionen gegenüber Russland. Dort haben wir innerhalb von 2 Tagen Druck gehabt, plus innenpolitischen Druck. Und der Bundesrat April hat sich eines Besseren besonnen. Dort fand das statt. In der Europafrage findet das nicht statt, sondern es gibt nur noch Kopfschütteln im Ausland. Und das führt nicht dazu, dass es zur großen Einsicht kommt. Siehst du das anders, Regula?
Ja, also gut, wir haben das schon diskutiert, dass die Schweiz oft nur unter Druck handelt, ausländischem Druck. Und es war ja interessant, dass diese der ganzen Debatte um die Sanktionen als Antwort auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine zum Beispiel von den Banken bereits übernommen wurde, von den Schweizer Banken, bevor der Bundesrat eine Entscheidung getroffen hat. Weil die stehen so unter Druck auch des amerikanischen Finanzsystems, dass sie sich gar nicht leisten können, hier als Sanktionsumgeher am Pranger zu stehen. Und deshalb hat auch ein Teil ist ja diese globalisierte Wirtschaft, die sich da an solche Situationen sehr schnell anpasst, wenn es darum geht, wirtschaftliche Chancen nicht zu verpassen. Also, aber ich glaube, die Frage ist, ja, wo sind die Blockaden, wo stehen wir heute und wird sich überhaupt etwas ändern? Ich glaube, dass der innenpolitische Druck natürlich jetzt größer wird nach diesem sehr harschen Abbruch dieser Verhandlungen mit der Europäischen Union, die auch auf eine sehr, also wirklich sehr fast brutale Art auch inszeniert wurde dann vom Schweizerischen Bundesrat her, ist es schon schwierig, jetzt sicher mit der Europäischen Kommission noch ein gutes Gespräch zu finden. Auf der anderen Seite sind wir jetzt als Grüne und auch andere mit Europa verbundenen Parteien dran, mit unseren eigenen Leuten in den europäischen Ländern ja jetzt intensive Gespräche zu führen. Also ich bin mit den europäischen Grünen sitze ich zusammen, wir versuchen ihre Unterstützung für eine Vollassoziierung zu Horizon Europe zu bekommen. Habeck spricht sich dafür aus, der Vizekanzler von Deutschland, Herr Kretschmann, spricht sich dafür aus. Also die setzen sich effektiv dafür ein. Also, und die sagen auch nicht, die Schweiz hat jetzt riesige Fehler gemacht, wir lassen sie fallen, sie finden, wir bauen wieder Brücken, weil es hilft ja auch uns. Es ist ja ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und gerade die süddeutsche Wirtschaft, die ja sehr stark gegen diese flankierenden Maßnahmen geschossen hat, sagt jetzt, aber der Zustand jetzt ist auch nicht gut für uns. Also in diesem Sinne denke ich, wir sind in der Lage, in der Schweiz jetzt ein Bündnis zu zimmern, das den Bundesrat unter Druck setzen kann. Ob der Bundesrat sich bewegt oder nicht, können wir allerdings nicht veranlassen.
Glaube ich nicht, dass das passieren wird, weil wenn das die Blockadehaltung nur aus einem Lager käme, dann würde ich Ihnen zustimmen. Aber da die Blockadehaltung ja eine sozialdemokratisch-SVP-Koproduktion ist, sehe ich nicht, dass es irgendein Bündnis gibt, das das wirklich aufbrechen kann. Weil Sie haben auf beiden Seiten des politischen Spektrums haben Sie ganz entschiedene Gegner. Und da sind wir jetzt eben wieder von den strukturellen Fragen sehr weit weg. Das war ja unser Ausgangspunkt, aber wir kommen immer wieder von den strukturellen Fragen zu den tagespolitischen Fragen. Und da sehen wir, dass wir jetzt eine SP haben, die zwischen Insta-Ablehnung und EU-Beitritt hin und her schwankt und damit ja eigentlich als berechenbarer Partner oder berechenbare Größe komplett ausfällt.
Du gehst einfach davon aus, das bleibt so. Ich bin jetzt etwas optimistischer, nicht bezüglich der SVP. Das gehört zur Strategie der SVP und sie glaubt auf diese Position, verbunden noch mit der Position der Neutralität, ihre im Moment nicht so rosige Situation ausmerzen zu können. Das ist Strategie, ist verständlich. Man kann sich nicht darüber freuen, von einer Position wie der meinigen aus. Aber auf der linken Seite ging es ja darum, sich zu überlegen, inwiefern wäre es möglich, mit den Gewerkschaften in Diskussion zu treten, um sicherzustellen, dass die Anforderungen an den Lohnschutz lösbar sind. Das ist nicht ausgeschlossen. Also ich glaube, dort ist die Hausaufgabe. Es ist richtig, ich glaube nicht, dass wir da auf einen grünen Zweig kommen, ohne die Linke und die Grüne, also genau linksgrüne Seite, linksliberale Seite, die dann in der Frage des Lohnschutzes Garantien haben möchte. Die sind nicht ausgeschlossen. Das andere ist ja so quasi akzeptiert. Also es sei denn, man sucht immer wieder neue Argumente, um dagegen zu sein, weil man es einfach emotionell nicht will. Und da kommen die fremden Richter oder da kommt die Unionsbürgerrichtlinie, von der überhaupt niemand weiß, was sie bedeutet. Das ist nicht der Punkt. Der Lohnschutz ist schon etwas, das ist ernsthaft, muss angegangen werden. Halte ich aber nicht für unmöglich. Wenn das gelänge, dann glaube ich, käme man weiter. Aber was ich nicht teile, ist die Illusion auf das Wohlwollen von Kretschmann oder Habeck, die so nett sind mit uns, aber wenn es darauf ankommt, wie verhält sich der Ministerrat in Brüssel, der dann ganz klar sagt, es geht nicht ohne den EuGH, den Europäischen Gerichtshof, und es geht nicht ohne eine dynamische Rechtsanpassung, die vereinbart werden muss für alle wichtigen Bereiche. Ich glaube, über diese Hürde müssen wir, wenn wir nicht imstand sind, dafür einen Konsens zu finden, dann geht das nicht. Die anderen Dinge sind lösbar.
Wenn ich jetzt auch an der strukturellen Frage nochmal anknüpfe, ist unser politisches System in der Lage, auf die heutigen Herausforderungen zu reagieren in der Schweiz? Dann denke ich, ja, es ist es. Es braucht aber einfach Brückenbauer und Brückenbauerinnen. Und die sind in der letzten Zeit vielleicht ein wenig wenig geworden. Und zwar, ja, es hängt vielleicht damit zusammen, dass man sich so laut profilieren muss, dass die Medien auch gerne den Krach haben und nicht die Konsenssuche. Also da kann man lange auch darüber diskutieren, was die Ursache ist. Aber ich glaube, genau in dieser Frage, die so absolut wichtig ist, auch für die Schweiz, braucht es wirklich Brückenbauer und Brückenbauerinnen. Und ich versuche jetzt wirklich auch mit den Gewerkschaften intensiv zu sprechen, andere auch, dass man versucht herauszufinden, wo lag denn wirklich das Problem. Ich glaube, dieses Problem hätte man lösen können, auch mit der Europäischen Kommission. Es ist eine kleine Geschichte, die man ändern könnte, einfach diese ganze Umsetzung oder den Vollzug der flankierenden Maßnahmen, eine technische Frage, nimmt man aus diesem Rahmenabkommen heraus und einigt sich auf andere Grundsätze des fairen Austausches und fairen Wettbewerbs über die Grenzen hinaus. Also weshalb das nicht gelungen ist, verstehe ich bis heute nicht, aber ich glaube, mit der aktuellen Situation, wie es aussieht, vor allem für die Forschung, für die Universitäten, für den ganzen Bildungsbereich und die Kultur, brauchen wir eine rasche Lösung. Es kann ein Übergangsabkommen sein, dass wir zum Beispiel auch mit mehr finanzieller Beteiligung an diesen Forschungsabkommen auch absichern würden. Also wir müssen uns bewegen und der Schock ist wirklich groß, ich kann das nur sagen, wie das im Bundeshaus auch diskutiert wird, dass jetzt die Stimmen wirklich stark sind, dass es mehr Zusammenarbeit und Kompromisse braucht.
Ich will darauf nochmal mit einer ketzerischen Gegenposition, scheint ja hier heute mein Auftrag zu sein, die ketzerische Gegenposition einzunehmen. Ist es denn wirklich so schlimm, wenn es so bleibt, wie es ist?
Es bleibt nicht, wie es ist. Das ist der zentrale Punkt.
Ja, ja,
die
natürlich.
Die Sache geht ja den Bach runter.
Ja, eben, ob es den Bach runtergeht. Also es bleibt so, wie die Mehrheiten sind. Ist das denn wirklich im Moment so schlimm? Wir müssen doch konstatieren, wir sind wohlhabender als alle unsere Nachbarländer. Da sind wir in einem weiten Vorsprung. Wir sind auch, was die gesellschaftliche Polarisierung anlangt, finde ich, geht es uns deutlich besser als in Frankreich und in Deutschland, wo wir in Frankreich eine Marine Le Pen ante portas hatten und wir gesehen haben, dass doch 40% der Bevölkerung radikalen Thesen zugeneigt haben im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen. Und wir sehen in Deutschland, 2013 war es wirklich ein stillgelegtes Parlament, totale Einigkeit. Dann kam die AfD und heute ist der Dialog, der politische Dialog in Deutschland, finde ich, deutlich vergifteter als in der Schweiz. Also da muss ich sagen, es geht uns, sowohl was das politische System und das Miteinander anlangt, aber auch die Wirtschaft, geht es uns einfach viel, viel besser als all unseren Nachbarn. Und da ist dann die Vermutung nicht so fernliegend, dass wir schon relativ nahe dem möglichen Optimum sind.
Also ich glaube, ich möchte mich in einem Punkt korrigieren oder etwas klarstellen. Wenn ich gesagt habe, es wird schlechter, meinte ich nicht den Konsens oder die innere Konfrontation oder den Zustand des politischen Systems, sondern ich meinte die Situation bezüglich unseres Zutritts zum Binnenmarkt beziehungsweise die Kooperationsabkommen Forschung, Bildung, Energie, Strom, die nicht stattfinden, dass hier die Situation sich verschlechtert.
Da werden es
und da glaube ich, dass es plötzlich Energie könnte das Nächste sein, zu einer Krise kommt, die dann wehtun und die vielleicht im Denken etwas verändern.
Also ich würde sogar noch weitergehen. Also ich finde, das ist sicher jetzt auch festgestellt von allen, also Swiss Universities und alle schreiben ja dem Parlament alle zwei Tage einen Brief und zeigen, wie schlimm das es unterdessen steht. Also da braucht es eine Lösung. Aber ich sehe das noch viel weiter und da möchte ich jetzt mich auch wieder vielleicht ein bisschen ketzerisch mit meinem Gesprächspartner auseinandersetzen. Ich glaube, diese Stabilitätsvorstellung, das bleibt alles, wie es ist, das ist eine große Illusion. Es ändert sich im Moment alles in einem unglaublichen Tempo und es kommen Krisen auf uns zu, die wir in den letzten zumindest 60, 70 Jahren so nicht mehr erlebt haben. Und ich möchte es einfach mal ein bisschen zusammenfassen, was da alles jetzt sichtbar, mit sehendem Auge, wie wir das eigentlich vor uns als Herausforderung anpacken müssen. Das war die Klimakrise. Das geht jetzt sehr schnell. Wir haben jetzt diese Temperaturrekorde überall. Es wird sich auswirken auf die ganze Ernährungssituation. Wir haben die Ukraine-Krise, die zu einer Hungerkrise führen wird in vielen Ländern, zu steigendem Migrationsdruck, zu großen politischen Verwerfungen in Ländern, die knapp stabil waren und jetzt total vor einer Herausforderung stehen. Also wir haben Demokratiekrisen überall auf der Welt. Es sind noch 40% der Menschen, die in Demokratien leben. Wir haben in der Covid-Pandemie gesehen, was für ein Problem wir haben, wenn die Lieferketten stocken und wenn jedes Land dann nur noch dafür sorgt, dass es jetzt von der Lebensmittelversorgung oder der Maskenversorgung oder der Medikamentenversorgung nur noch gerade für das eigene Land reicht. Also, dass wir zunehmen mit den ökologischen und ökonomischen Krisen und diesen geopolitischen Verwerfungen. Und da, denke ich, ist es für die Schweiz absolut zentral, dass sie mit ihren Nachbarländern eine gute Beziehung hat.
Ja, da will ich Ihnen gar nicht widersprechen, aber ich glaube, von dem ganzen Pandemonium, das Sie jetzt in den letzten zwei Minuten aufgemalt haben, werden Ihnen die meisten Bürger sagen in diesem Land und Bürgerinnen, das spüre ich aber nicht so. Ich gebe Ihnen völlig recht, dass sich natürlich die Situation verändert. Und wir kennen alle den Satz aus Il Gatto Pardo, es muss sich alles ändern, damit alles so bleiben kann, wie es ist. Natürlich propagiere ich nicht, dass wir versuchen sollten, uns an einem Status quo festzuhalten. Aber ich stelle einfach fest, dass die Veränderungen und Verschlechterungen und Erosionen zum Beispiel in der Europafrage so graduell sind, dass sie eben noch nicht wirklich gespürt werden. Und da muss man sich dann schon überlegen, wenn man immer ein Pandemonium aufmalt und auf der anderen Seite die Bürger das nicht so spüren, dann ist das typische Cry-Wolf-Syndrom. Also wenn man immer ruft, der Wolf kommt und er kommt nicht, dann ja, bleiben die Leute untätig, wenn er dann tatsächlich mal kommt.
Ich frage mich, was passiert mit all diesen Krisen? Und ich glaube, da gebe ich dir schon recht, Regula, nämlich, dass quasi in der Psychologie der Volksseele unter dem Eindruck all dieser Krisen, und da kann zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, noch was ganz Schlimmes kommen, nämlich über die Verschuldung und die Zinssätze eine Finanzkrise, die das europäische Währungssystem so durcheinander rüttelt und die internationalen Finanzmärkte, dass sich das auch ganz böse auf den Finanzplatz Schweiz niederschlagen kann, in der einen oder anderen Art. Also ich glaube, es ist absolut richtig, davon auszugehen, es wird ungemütlich. Die Frage ist, wird es ungemütlich in einer Art, dass wir uns noch weiter abschotten, im Sinne, wir sind ja neutral, was soll's, oder wird es ungemütlich in einer Art, dass die Einsicht kommt, es geht nur mit Europa. Und zu dem mit Europa dürfte die sicherheitspolitische Lage sich noch weiter verschärfen, dass man auch da daran ist, gewisse, sagen wir mal, Dogmen über den Haufen zu werfen.
Ich glaube, die Menschen sind schon sehr besorgt. Also es ist auch nicht, der Wolf ist auch schon da. Also es ist nicht nur so, dass wir das schreien. Und das ist auch mir fern, etwas schwarz an die Wand zu malen, nur um die Leute, um die Aufmerksamkeit der Leute zu gewinnen. Ich mache mir wirklich ernsthafte Sorgen. Ich diskutiere mit sehr vielen, die sagen, auch jetzt gerade aus dieser Cleantech-Industrie, die eigentlich jetzt den Druck hätten, aufgrund auch dieser Russland-Krise, dass jetzt endlich die Leute einsehen, wie sinnvoll es ist, dass wir diesen Energieumbau machen, dass man die Heizung erneuert, dass man Solaranlagen aufs Dach tut, aber sie haben im Moment keine Rohstoffe keine technischen Bestandteile, die sie brauchen. Die Teuerung ist enorm und das wird sich jetzt noch verstärken. Das hat ja auch indirekte Auswirkungen. Also die machen sich schon große Sorgen. Wie schaffen wir das überhaupt? Und ich war vor 2 Wochen an einer Konferenz der Europäischen Grünen in Riga über die europäische Situation und da hat natürlich Eriko hier recht, wir sind in einem reichen Land. Das merken hier die Leute noch nicht so schnell, zumindest nicht alle, wenn sich wirtschaftlich etwas verschlechtert. Aber in den südeuropäischen Ländern, auch in den osteuropäischen Ländern, ist die Krise schon enorm spürbar. Es wurde vorhin das Wort Aktivismus gesagt für all diese Reformen, die die Europäische Union jetzt anpeilt, auch auf der sozialen Ebene mit der Mindestlohnrichtlinie zum Beispiel. Das ist nicht einfach Aktivismus, weil sich jetzt eine andere politische Stärke mehr akzentuiert in den entscheidenden Gremien, sondern es ist eine ernsthafte Sorge, dass das Ganze, die ganzen Demokratien auseinanderbrechen, wenn die Menschen in Armut und Hoffnungslosigkeit sind und nicht mehr sehen, dass ihre Kinder ein Leben haben, auf das sie stolz sein können. Das muss man ernst nehmen, da muss die Politik reagieren.
Und die Schweiz versinkt aber nicht in Armut.
Aber wir sind doch so angewiesen auf die anderen. Ich meine, 80%
Deutschland
Energie kommt,
versinkt nicht in Armut.
80% der Energie kommt aus dem Ausland. 50% der Ernährung, der
Nahrungsmittel. Das bestreite ich Ihnen nicht.
100% der Rohstoffe.
Aber wenn der Wolf da ist, wenn man am Horizont all diese ganz bösen Gewitterwolken, um nicht zu sagen Unwetter, heranziehen sieht, kann man da nicht optimistisch sagen, und du hast es erwähnt, Regula, wenn es schwierig wird, dann rauft man sich zusammen. Zusammenraufen könnte ja bedeuten, dass die verantwortungsethischen Überzeugungen in den politischen Eliten dann in der Krise eher zunehmen und nicht das abschotten. Ist diese These zu kühn? Wenn das passiert, ich sage das jetzt mal so optimistisch, könnte es ja sein, dass dann die Konkordanz wieder gestärkt werden könnte unter dem Eindruck, dem Druck. Jetzt muss etwas passieren und die Schweiz hat unter Druck meistens richtig reagiert, denn dann konnte man entscheiden. Im Moment kann man nicht entscheiden. Ist das zu optimistisch?
Aber es muss auch spürbar die
Es wird spürbar.
Das sehen wir gerade. Also ich meine, im Osten Europas tobt ein großer, konventioneller, blutiger Krieg, der über die künftige Sicherheitsarchitektur von Europa ganz zentral entscheiden wird. Wenn sich Russland durchsetzt, ist der westliche Teil von Europa nicht mehr sicher. Also obwohl es wirklich ein derart großes Thema ist, sehe ich nicht, dass das Schweizer politische System sich nun deswegen beschleunigt verändert. Wenn ich gucke, dass das VBS für eine Ergänzung zum Sicherheitsbericht, bis wann soll das dauern, Herbst oder Winter? Also doch sehr gemächlich, muss man sich einstellen. Das erinnert mich alles sehr an 1989. Der Bundesrat kann nicht zu allem Stellung nehmen, was auf der Welt passiert. Also wir sehen es. Der Ukraine-Krieg ist eine der größtmöglichen Katastrophen in Europa, die man sich hat ausmalen können. Und dennoch reagieren wir in unserem gewohnten Gang. Und von daher glaube ich, ja, es wird auch in Zukunft so gehen.
Bist du pessimistisch? Regula?
Also ich würde jetzt dieses Wir ein bisschen in Frage stellen, weil es jetzt in der politischen Debatte schon unterschiedliche Stimmen gibt und gerade wir Grünen haben wirklich auch sehr viel Druck gemacht, dass sich die Schweiz noch viel stärker für die Umsetzung dieser internationalen Sanktionen engagiert, dass wir sie ausdehnen, dass wir die Hausaufgaben, die eben nicht gemacht wurden in den letzten Jahren mit der ganzen Transparenz, Rohstoffmarktaufsicht und so weiter, das hat man alles immer abgelehnt und jetzt fehlt es und man lehnt es immer noch ab, aber es sind nicht wir, sondern das sind die bürgerlichen Parteien, die bürgerlichen Mehrheiten im Parlament. Ich möchte nicht zu politisch werden, ich möchte auf der Systemebene bleiben. Natürlich wird, wenn es ganz schlimm kommt, die Politik sich zusammenraufen. Das war ja immer so. Wir können noch zurück bis zum Burgfrieden des Zweiten Weltkrieges, was auch immer. Aber aus meiner Sicht wird es in vielen Krisen zu spät sein, wenn wir uns erst dann zusammenraufen, wenn es wirklich Materie am Letzten ist. Also gerade die Klimakrise. Es wird jetzt in eine Geschwindigkeit kommen, dieser letzte IPCC-Bericht. Der ist so etwas von erschreckend, man muss es gleich wieder verdrängen. Das machen ja auch viele Leute. Also dass Milliarden von Menschen ihren Lebensgrundlagen entzogen werden, wenn wir das nicht hinbekommen. hinbekommen mit diesem 1,5-Grad-Ziel, und da haben wir noch 10 Jahre, dass es dann fast nicht mehr steuerbar ist. Und ich bin völlig einverstanden mit der Einschätzung, dass dieser Krieg ein unglaublicher Angriff ist auf unsere Werte, auf unsere Werte der Aufklärung, der Demokratie, der Grundrechte, der Menschenrechte, aber auch die ganze geopolitische Ordnung. Wir müssten mehr tun, unbedingt. Ich bin persönlich auch dafür, dass wir sofort die Gesetzesgrundlage schaffen können, um zumindest Dänemark und Deutschland zu erlauben, die Ukraine zu unterstützen mit Waffen. Das kann man korrekt und solide machen. Das Parlament kann in 2 Tagen ein Gesetz ändern, haben wir bewiesen. Kann man auch wieder machen. Also unbedingt jetzt sofort handeln, aber dazu braucht es in der Schweiz mehrere.
Wenn man davon ausgehen kann, und das ist gesagt, dass im Bereich von Klima, Sicherheit, Wirtschaftskrise mit was auf den Finanzmärkten passiert und in der zunehmend sich verschärfenden Situation mit der Europäischen Union der Druck sicher zunimmt. Meine Behauptung, dann eher mehr Konsens und Zusammenraufen als innere Spaltung. Könnt ihr dem zustimmen? Zum Abschluss.
Ja, natürlich. Mehr innerer Konsens führt bei den Problemen natürlich sicher dazu, dass das System lösungsfähiger ist. Aber wie wir ja sehen, in unserer gesamten Diskussion, wir sind immer bei den Systemfragen gestartet und sind bei der Tagespolitik und bei den politischen Unterschieden gelandet. Von daher glaube ich einfach nicht, dass dieses Zusammenraufen in der jetzigen Gemengelage, in dem die Probleme, auch wenn sie langfristig sehr gravierend sein mögen, wie die Klimakrise, halt unmittelbar noch nicht so spürbar sind, dass sie wirklich schmerzhaft sind. In dieser Situation, ja, gibt es nicht mehr Konsens.
Die langen Fristen verkürzen sich. Regula, wie siehst du es?
Ich kann dieser Überlegung zustimmen, dass viel Druck und viele dringende Handlungsnotwendigkeiten dazu führen, dass man sich mehr zusammenrauft. Ich bin allerdings keine Prophetin, ob es wirklich gelingt. Ich kann nur sagen, dass ich mich für so etwas einsetzen werde.
Schön. In dem Sinne danke ich euch. Sehr viel Optimismus hört man zwar nicht von der Position, trotzdem herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke.
Merci.
Thank you.